erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. »Seid gegrüßt«, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie, »Fürchtet euch nicht, geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen.« Nachdem die Frauen das Grab verlassen hatten, liefen einige von der Wachmannschaft zu den hohen Priestern in die Stadt und berichteten, was geschehen war. Diese berieten mit den Führern des Volkes, was sie nun tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten Geld und befahlen ihnen, erzählt überall. In der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihnen, wenn der Gouverneur dahinter kommt, werden wir dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an den Befehl. So hat sich diese Lüge weiter verbreitet und bis auf den heutigen Tag gehalten. Als Grundlage für die Predigt möchte ich nur die Verse 1 bis 11 nehmen. Zunächst nochmal ein kleiner Blick in die Vorgeschichte von dem, was wir eben gelesen haben, gehört haben. Für Jesu Jünger, Freunde und Anhänger ist der Sabbat nach dem Passafest ein Tag grenzenloser Enttäuschung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von uns schon einmal jemand so enttäuscht war wie die damals. Und mit diesem Tag bricht scheinbar eine neue Zeit an. Gottes Sohn auf dem Friedhof, der Endstation allen Lebens. Ein Gedanke, eine Vision an seine Auferstehung, die ist nicht präsent. Das Grab ist die Realität. Wer von uns denkt nach einer Beerdigung bei seinem erneuten Gang an das Grab, an ein offenes Grab und die Begrüßung durch den Verstorbenen? Uns wird es in der Regel gehen wie den vielen, wenn der Sarg in die Erde gesenkt wird, das ist der endgültige Abschied. Damals war es das Versiegeln des Grabes mit dem Stein. Das Ende einer mehr oder weniger intensiven Beziehung zwischen Lebenden ist aus und vorbei. Und noch eins. Bei keinem Menschen ging so viel Hoffnung mit ins Grab wie damals bei Jesus. Wie viele Menschen hatte er von der Last einer Krankheit befreit? Oder mit der Befreiung von Dämonen neues Leben geschenkt? Den Verlust von Menschen rückgängig gemacht? Die Freiheit des Glaubens vorgelebt? Und einen Blick in die Herrlichkeit Gottes ermöglicht? Alle Visionen und kühnen Träume, alle Hoffnung, Jesus in Fülle, alles vorbei. Tod aus Ende. Wie sagt man heute für die Jünger, Freunde, Sympathisanten, damals war das der Super-GAU. Alle, das merkt ihr in allen Berichten, sind mehr als bedrückt. Jesus, so jung, so außergewöhnlich, so bewährt. Jesus in Wundern und vollmächtigen Reden bestätigt, aber am Ende von seinem Vater so grausam im Stich gelassen? Wo liegt da der Sinn dieses Geschehens? Und mit dieser neuen Realität über Jesus machen sich nun die zwei Frauen auf. Grabvisitation, wie es so üblich ist. Und den zu Jesus Aufbrechenden kommt eine Überraschung entgegen. Ein Erdbeben, nicht als Gericht mit Wüsten, Zerstörungen und vielen Toten, wie wir es kennen. Nein, ich würde bald sagen, Erdbeben wie ein Glockengeläut. Und zwar für das schönste Ereignis der Weltgeschichte. Ein Erdbeben als Fanfare zur Auferstehung. Ich glaube, das war schon ein einmaliges Erdbeben. Kein anderer als ein Bote Gottes höchstpersönlich bricht die Totenkammer auf. Und habt ihr das im Text gemerkt? Deswegen habe ich noch Hoffnung für alle gelesen. Da scheint mir das so schön rauszukommen. Die depressive Stimmung des Todes wird urplötzlich durch das Licht des Lebens abgelöst. Herrlicher Glanz als Einkleidung für ein herrliches Erlebnis. Die ersten Stunden des Ostertages sind auch eine Demonstration Gottes im Umgang mit den Mächtigen dieser Welt. Die damaligen Machthaber wollten die Geschichte Gottes mit den Menschen in ihrem Sinne beenden. Jesus und seine Bewegung mit Hilfe staatlicher und religiöser Macht weg von der Bildfläche. Ins Grab. Militärische Macht als Ausdruck der Entschlossenheit, die Sache Jesu und dieser Sache ein Ende zu setzen. Aber das wird hier deutlich. Wenn Gottes Stunde gekommen ist, dann schmilzt alle Macht des Menschen dahin. Sie ist tot und Gott handelt nach seinen Planungen. Und das war für mich am vergangenen Montag eine dieser faszinierenden Aussagen von Steffen Lungo, dass das bei ihm im Grunde genauso war. Die hatten die Vision, möglichst viel in den Tod zu bringen. Und er kannte ja nichts anderes. Wenn der Name Jesu genannt wurde, dem musste das Messer in den Körper stechen oder er musste ihn anschießen. Aber dann kam Gottes Stunde. Es ist wie immer, die Sache Jesu schien verloren, wie in vielen Situationen das auch heute der Fall ist. Aber Ostern wird deutlich, das letzte Wort hat der lebendige Gott mit seinem Sohn Jesus Christus. Den beiden Frauen erging es wie wohl jedem von uns in der beschriebenen Situation. Da war nichts mehr normal. Gott handelt und wir verlieren unsere Standsicherheit. Fürchtet euch nicht. Die beiden sind verunsichert und brauchen neue Orientierung. Und der Engel führt die Kommunikation mit meines Erachtens einer entscheidenden Wortwahl durch, aber damit auch einer inhaltlichen Bestimmung. Wie sagt er? Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Und damit, meine Lieben, ist ja eine ganz besondere Geschichte verbunden. Und er sagt nicht, ihr sucht Jesus, den Getöteten. Das wäre einer in der langen Reihe mit gleichen Schicksalen. Und dann macht er Folgendes, dass der Engel selbst einlädt, sich zu überzeugen. Der Gekreuzigte ist auch der Auferstandene. Das gehört zusammen. Der Gekreuzigte lebt. Er ist auferstanden. Und für uns ist der Tod der Sünde Sold, und Christus hat diese Quittung auch erhalten, weil er aller Menschen Sünde auf sich nahm. Aber seit den Worten des Engels am Grab Jesu, er ist auferstanden, wie er voraus und vorhergesagt hat, brauchen wir den Tod nicht mehr als unser Ende zu fürchten. Das ist diese wunderbare Botschaft. Der Vater steht zu seinem Sohn und belohnt ihn, den Gekreuzigten, mit Auferstehungsleben. Nebenbei, das wäre und was wäre das für ein armer Gott, der seinen Sohn auch nicht aus dem Tod ins Leben zurückrufen könnte. Jesus lebt. Seine Auferstehung ist der Dank Gottes an seinen Sohn. Und als ich mich hier vorbereitet habe, kam mir ein Gedanke an der Stelle: Gott kann doch den gar nicht im Tode belassen, mit dem er eins ist. Wie soll das gehen? Und die Auferstehung des Gekreuzigten bedeutet, Jesus hat durch seinen vorausgegangenen Opfertod am Kreuz das Sühnegeld bezahlt für unsere Schuld, für meine und für deine. Er ist mein Retter aus Gericht und Verdammnis. Und seine Auferstehung ist Gottes Bestätigung und Garantie für eine solche Erlösung. Jesus lebt und weist sich damit aus, dass sein Leben für uns als Heiland, Friedefürst, Erlöser und welche Titel man auch sonst noch wählen kann, dem Tode nicht unterworfen ist. Es ist so, um des Verdienstes Jesu Christi willen erlangt der Sünder, du und ich, ewiges Leben. Der Tod wird auch für dich und mich aufgehoben. Und die Auferstehung Jesu verdeutlicht, Gott will, dass auch wir leben. Er will nicht den Tod des Sünders. Und seit Ostern gilt für jeden, der an Christus hängt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ist auferstanden. Was entspringt daraus für dich? Wiederum erschrocken, weil alle Erfahrung sprengend und alle Vorstellungen übersteigend, reagieren die Frauen auf die Botschaft des Engels. Die Frauen eilen vom leeren Grab in einer Mischung, stellt man fest, von Furcht und großer Freude. Siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Diese Beschreibung macht deutlich, wie die Frauen stufenweise an die persönliche Übernahme des Ostersieges, Jesus ist auferstanden, herangeführt werden. Erst die Einladung, das leere Grab in Augenschein zu nehmen. Da könnte man aber auch noch anders reagieren. Und das zeigt unser Text ja auch. Die Botschaft von der Grabesöffnung und dem fehlenden Toten und auch der klaren Aussage, was geschehen ist, für viele reicht es noch nicht zur unumstößlichen Gewissheit, Jesus lebt. Ganz positiv heißt es in einer Osterbotschaft, aber vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. So ist das manchmal mit uns. Thomas konnte das Zeugnis seiner Glaubensbrüder auch nicht nachvollziehen. Und Jesus voller Weisheit und Liebe hilft allen. Es kommt zur persönlichen Begegnung, wo alle Zweifel ein Ende haben. Und das gilt bis heute. Auch wir, das ist das Wunderbare, müssen nicht blind glauben. Auch wir dürfen und sollen dem Lebendigen begegnen. Damit wir dann zur vollen Osterfreude kommen, ist es vielleicht angebracht, einmal zu überlegen. Das müsste jeder für sich tun. Wo und wann ist mir der Auferstandene begegnet? Einige, so stelle ich mir das vor, haben von Jesus gehört, haben ihn selbst gehört. Andere haben ihn gesehen. Für die meisten wird es wohl so sein, dass der Heilige Geist, die Bibel, Zeugnisse, Situationen und anderes benutzt und Jesus durch sie zu uns spricht und auf diesem Weg der Auferstandene erlebt wird. Für mich war das am Montagabend so. Ich bin Jesus nur noch nicht direkt begegnet, dass er, wie hier im Text sprach, sei gegrüßt. Aber Situationen, die denselben Charakter hatten, wo er freundlich mit mir sprach, die habe ich genug in meinem Leben schon erlebt. Und die Gemeinschaft mit den Heiligen, die Gemeinschaft mit seinem Wort, Gebet, das Zuhause in der Gemeinde und ihrem Leben sind da sehr, sehr hilfreich. Sei gegrüßt. Jetzt mache ich eine Aussage. Überlegt. Das wird Christus da viel häufiger aussprechen, nämlich an den Orten, die ich eben genannt habe, als an den von mir eigenmächtig gewählten Plätzen. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn Jesus dich grüßt, dann ist das der Anfang einer Beziehung. In unserem Osterbericht beauftragt Jesus die Frauen, zum Treffen aller Jünger in Galiläa einzuladen und sich natürlich auch selbst aufzumachen. Was können wir daraus für eine Schlussfolgerung ziehen? Meine Lieben, ich glaube, das ist erlaubt. Der Auferstandene will die Seinen um sich herum haben und das Leben mit ihnen teilen. Das ist schon eine Osterbotschaft, wo ich aber nicht weiß, ob wir sie alle schon verinnerlicht haben. Wir sollen Jesus erleben, sodass alle Zweifel aufgehoben sind und der Auferstandene uns zum Leben wird. Ostern steht der Auferstandene im Mittelpunkt und alles geht von der Kraft aus, die hinter ihm steht. Die Frauen haben sich aufgemacht und dokumentieren damit ihre Verbundenheit, ihr Interesse am weiteren Schicksal Jesu. Und dann läuft alles darauf hinaus, vom Engel angesprochen zu werden. Der Engel tritt als Botschafter auf und verkündigt, was sich ereignet hat, und lädt die Frauen ein, sich zu überzeugen. Das Ganze geschieht in einer Atmosphäre, die die Frauen berührt. Unbeschreibliche Freude zieht bei ihnen ein. Und jetzt lassen sie sich nicht aufhalten, sondern sie folgen den Anweisungen, die ihnen gegeben werden. Wiederum geschieht etwas, was nicht von ihnen initiiert werden kann und auch nicht initiiert wurde, nämlich die Begegnung mit dem Auferstandenen. Auch wenn wir uns aufmachen, um zu erfahren, was mit Jesus los ist, es ist seine Gnade, die uns zur Begegnung mit ihm führt. Jesus mit Gewissheit als Auferstandenen zu kennen, behaupte ich, bei dem sind Licht und Geist einer anderen Welt eingezogen. Einer Welt, in der der Tod nicht herrscht, in der Jesus, der Auferstandene, herrscht. Und Osternachricht und Osterfreude erfüllen dann den so Beschenkten. Ich frage noch einmal, was sagt uns dieser Osterbericht? Jesus als Auferstandenen zu erleben, das ist Gottes Geschenk an uns. Gott handelt und ich hoffe, wir sind überrascht. Nur das macht die Geschichte auch deutlich. Die Frauen machen sich auf. Dorthin, wo sie Jesus erwarten dürfen, egal in welcher Verfassung. Und damit es Ostern wird, müssen wir uns, denke, das sagt uns der Text, aufmachen zum Gekreuzigten und nicht in den Wald oder die Natur oder andere Orte, die wir uns auswählen. Wir müssen uns aufmachen. Orte habe ich schon eben genannt. Und dann wird es sein, damit es Ostern wird, müssen wir uns zu diesem Gekreuzigten aufmachen und der uns durch seine Auferstehung dann zum Leben wird. Wer das Leben will, der muss schon auf Jesus zugehen. Und das Übrige, das liegt dann in Jesu Hand. Man höre und staune, dieser Osterbericht hat auch noch einen ganz, ganz aktuellen Bezug zu unserer Gemeinde. Ich glaube, sowas, was ich jetzt mache, habe ich noch nie gemacht in einer Predigt. Vor einigen Wochen hatten wir als Älteste eine Kurzklausur. In einem Teil der Klausur wurde jeder gebeten, seine Vision, seine Wünsche, Vorstellungen für die nächsten 5 Jahre der Gemeindearbeit aufzuschreiben. Also abgucken war nicht möglich. Das ist ganz wichtig. Wir erhielten vorweg auch keine Ausrichtung bzw. Orientierung an einem Bibeltext. Alle 4 Teilnehmer nannten dann, als es darum ging, vorzustellen, was jedem eigen war, den Wunsch, bring's auf einen Nenner, nach mehr von Jesus als zentrales Anliegen. War das so? Das war das zentrale Anliegen. Unsere Gemeinde als Ort der Offenbarung Jesu und des Erlebens als Heiland, Retter, Erlöser, Arzt, Befreier. Ja, Jesus als Wohltat Gottes hier mitten unter uns. So habe ich es zumindest noch im Empfinden. Und was hat das jetzt mit der Auferstehung zu tun? Und mit dem Predigtext? Ich habe euch vorhin ziemlich zu Anfang gesagt, da haben wir schon gehört, Jesus lebt und weist sich damit aus, oder er weist aus, dass sein Leben als Heiland, Friedefürst, Erlöser, dem Tode nicht unterworfen ist. Das heißt doch, was er begonnen hat, weitergehen. Da mag es eine kleine Bruchstelle gegeben haben, aber die war nicht so fundamental, dass das nicht weitergehen könnte. Und die Frage von diesem Ostertext geht an uns als Gemeinde. Und wir müssen das als Älteste ja kommunizieren dann. Wollen wir das? Ich sehe Ostern als eine Einladung dazu. Und wo es dann geschieht, dass die Fülle Jesu unter uns ist, das sagt das Neue Testament auch oft. Da ist die ganze Gemeinde beteiligt und nicht nur vier. Ostern zeigt, Jesus ist nicht aufzuhalten. Und deswegen spreche ich von diesem Text her die Einladung für unsere Gemeinde und für andere, die aus anderen Gemeinden kommen, wird das in anderen Variationen sein. Lassen wir uns nicht aufhalten, sondern lassen wir uns einladen, das zu erleben mit allen in der Gemeinde, dass das, was Jesus begonnen hat, weitergehen kann. Und das wünsche ich uns auch im ganz egoistischen Denken hier in unserer Gemeinde. Amen.